Der Karfreitag ist der höchste evangelische Feiertag. Mehr sogar noch als Weihnachten. Hier ist das Zentrum unseres Glaubens wirklich auf einen Punkt konzentriert sichtbar. Nämlich die Vergebung unserer Schuld durch den Tod Jesu Christi am Kreuz. Traditionell ist das ein ziemlich, sagen wir mal, ernster und feierlicher Feiertag. Bis hin zur Kleidung der Leute. Der Pastor kommt sowieso immer im schwarzen Anzug, aber hey, die meisten Leute tun es ihm ähnlich. Da ist am Karfreitag nicht der Tag für große, blumige Kleider. Hat auch heute keiner an. Eher so gedeckte Seelenlage. So war es zumindest früher üblich. Immerhin ist das der Tag, an dem man den Tod von Jesus Christus gedenkt. Da scheint es uns nicht recht zu passen, dass man da in ausgelassener Feierlaune daherkommt. Ist sowieso schon ein eigenartiger Feiertag. Was feiert man denn an diesem Tag so angemessen? Einerseits ist das nicht zynisch, wenn man das Sterben eines Menschen feiert, selbst wenn es der Sohn Gottes ist. Andererseits ist es nicht ein Freudentag, wenn unsere Erlösung und Errettung wirklich erkämpft wird? Wie kann man da traurig sein? Da muss man sich doch wohl freuen dürfen. Endlich, endlich geschafft, endlich gerettet. Das ist doch allemal Grund zum fröhlichen Jubeln, Jauchzen und wirklich fröhlich sein. So gesehen ist das schon ein bisschen eigenartig, dass man das Sterben eines Menschen feiert. Weil normalerweise ist das ja kein Grund zum Feiern. Wäre ja auch eher geschmacklos. Der Karfreitag ist auch nur darum ein Feiertag, weil nach dem Karfreitag der Ostermorgen kommt. Und dann bricht sich der Jubel und die Freude so richtig Bahn. Dann ist der Stein weggerollt vom Grab, Jesus lebt, er ist auferstanden. Ja, aber das kommt erst am Ostermorgen. Heute ist Karfreitag. Welche Gefühlslage ist also heute am Karfreitag richtig? Im englischen Sprachgebrauch ist der Karfreitag der Good Friday, also der gute Freitag. Ich finde, das ist eine gute Hilfe, um zu merken, worum es da eigentlich geht, weil uns die Wortwahl schon den Blick nach vorne ausrichtet. Wir haben gerade diese bekannten Worte aus Jesaja 52 und 53 gehört. Sehr denkwürdige Worte, findet ihr nicht auch? Das Erste, was mir auffällt, der Knecht Gottes ist kein schöner Anblick. Hier sind wir auch hin und her gerissen. Einerseits wissen wir, dass da damals bei Jesus jede Menge Menschen waren, die sich wirklich in die Gegenwart von Jesus gedrängt haben. Wisst ihr noch diese eine Begebenheit, wo die vier Freunde ihren lahmen Freund gebracht haben? Da war kein Platz, sie haben das Loch durch die Decke gehauen, damit sie mit dem Mann zu Jesus kamen. So viel Betrieb war da. Dennoch war sein äußeres Erscheinungsbild offensichtlich nicht so angenehm. Gelinde ausgedrückt. Schon sehr ernüchternd, wenn es da in Vers 2 heißt, er hatte keine schöne und edle Gestalt, sodass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Damit noch nicht genug. Vers 3. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet, wir schätzten ihn nicht. Das muss dann irgendwann auch so gewesen sein. Wie jemand, vor dem man das Gesicht verhüllt, den man nicht schön ansehen kann. Vielleicht denkst du das nächste Mal daran, wenn du morgens im Bad einen Pickel auf der Nase denkst und entdeckst bei dir und du denkst, so kann ich nicht aus dem Haus gehen. Tja, wie lächerlich ist das denn? Nummer 2, Völker staunen. Und Könige verstummen und sagen kein Wort mehr in Anblick dieses Retters. Trotz aller Äußerlichkeiten ist das Auftreten von Jesus offensichtlich so von Autorität und Vollmacht geprägt, dass es die Leute wirklich zum Staunen bringt. Mehr sogar, es tritt ein ehrfurchtsvolles Schweigen ein. Das wird in den Evangelien immer wieder berichtet. Ihr Lieben, wir lesen ja gerade als Gemeinde Lukas. Da sind jede Menge solche Begegnungen von Jesus mit den Leuten drin und oft kommt dann die Stelle und sie schwiegen Stille. Warum? Jesus redet mit Vollmacht und nicht so wie ihre Schriftgelehrten, wie das von denen gewohnt war seiner Zeit. Sie konnten ihm nichts erwidern, sie waren sprachlos. Wenn sogar herrschende Könige nicht das letzte Wort behalten können, sondern sie einfach stille schweigen, dann kann man sicher sein, dass da wirklich Gewaltiges passiert ist. Guckt euch die Könige und Präsidenten unserer Zeit an, die wollen alle das letzte Wort haben und haben immer noch was zu sagen. Wenn solche Leute mal stille schweigen, dann ist richtig was passiert. In der Gegenwart des Gottessohnes überkommt die Leute offensichtlich so eine Art, ich nenne das mal heiliger Schrecken, so dass selbst die munterste und redseligste Schnabbeltüte endlich mal aufhört mit ihrem Geschwätz. Auch das will schon was heißen. In der Gegenwart Gottes hat nur Gott selbst das letzte Wort. Und das ist nicht etwa deshalb so, weil er es erzwingt, sondern weil es einfach die Wahrheit ist. Die letztendlich gültigen Worte der vollen Wahrheit hat der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und diesen Worten ist wirklich nichts mehr hinzuzufügen. Deshalb staunen Völker und selbst Könige und Präsidenten verstummen. Und es wird offensichtlich, dass menschliche Worte so viel Schall und Rauch sind. Da ist so viel Lug und Trug. Wir machen entschuldigende Worte, flunkernde Worte, ablenkende Worte, oberflächliche Worte, unbedachte Worte, rechthaberische Worte, verschleiernde Worte, viel zu laute Worte, überhaupt viel zu viele Worte, sich selber rechtfertigende Worte und noch viel mehr Worte. Und was passiert dann in der Gegenwart Gottes? Es passiert das, was in Jesaja 6, Vers 5 beschrieben wird, als der Prophet sich der Gegenwart Gottes im Tempel bewusst wird. Er verstummt augenblicklich. Weh mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe mitten in einem Volk mit unreinen Lippen und meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. In dem Moment ist der Mund zu. Kein Wort mehr. In der Gegenwart der Heiligen Majestät Gottes hält man wirklich besser den Mund. Ehrfurchtsvolle Sprachlosigkeit ist zuweilen die angemessenste Form der Anbetung. Und selbst die Engel, die um den Thron Gottes herum sind, sagen eigentlich auch nicht viele Worte. Ist euch das mal aufgefallen? Die sagen eigentlich die ganze Zeit nur, heilig, heilig ist der Herr. Nichts anderes. Das machen die ganze Zeit. Heilig, heilig ist der Herr. Von seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde erfüllt. Nichts anderes sagen die. Interessant, oder? Drittens, er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen. Die Strafe liegt auf ihm. Also hier sind wir wirklich beim Kern von Karfreitag, vom Good Friday. Für unsere Schuld, für unser Versagen, für unsere Bosheit, für unsere Missgeschicke, für unsere Fehler, für unsere Unbedachtheiten, für unsere Krankheiten, für unsere Lügen, für unsere absichtlichen und unabsichtlichen Fehltritte hat Jesus den Kopf hingehalten und es hat ihn den Kopf gekostet. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden haben können. Er ist für dich und für mich eingesprungen und es war von Anfang an klar, dass ihn das wirklich und tatsächlich das Leben kosten würde. Normalerweise denken wir, ach weißt du, eigentlich bin ich doch gar kein so furchtbar schlechter Mensch. Naja gut, ich habe auch meine Macken, ich mache nicht immer alles richtig, schon okay. Aber hey, guck dir doch mal die anderen alle an. Merkt ihr, was da passiert? Das ist wieder so ein Ablenkungsmanöver. Wo das Problem ist, auch wenn uns das überhaupt nicht in den Kram passt, es gibt nicht erst ein Problem, wenn es um Mord und Totschlag geht oder um Steuerhinterziehung in Millionenhöhe. Das Problem fängt gar nicht erst beim 5. Gebot an, du sollst nicht töten, oder beim 6. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Es fängt schon ganz vorne beim 1. Gebot an, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, da fängt es an. Was hilft dir und mir alle bürgerliche Wohlanständigkeit und deine Mitgliedschaft beim Roten Kreuz und im Schulförderverein und deine Spenden für irgendwelche Erdbebenopfer, was alles super ist, wenn du trotzdem am 1. Gebot scheiterst? Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Es geht um den schlichten ersten Satz, ich bin der Herr, dein Gott. Und da ist die Frage, ist das so? Ist der Herr dein Gott? Darf er das sein? Lässt du ihn das sein? Gehörst du zu ihm? Denn darum geht es. Darf der lebendige Herr und Gott nicht nur der Gott im Himmel sein, sondern darf er dein Gott sein, dass du dich ihm zuordnest und er sich dir auch zuordnen kann? Darum geht es. Darf er auch in deinem Leben die Autorität haben und die Macht haben, die er ansonsten sowieso im ganzen Universum hat? Darf sein Wort auch in deinem Leben das letzte Wort sein? Darum geht's. Das ist die Quizfrage, um die sich alles dreht. Und dann das vierte, das letzte. Durch ihn gelingt Gottes Plan. Ihr lieben, Karfreitag ist kein Zufall und das Recht kein Missgeschick. Trotz allem Nachdenken, das die Theologen und die Juristen schon seit Jahrhunderten machen, wie das eigentlich war damals mit einem Justizirrtum oder einer Willkürjustiz oder Justizmord oder was immer da passiert ist, trotz alledem folgen die Ereignisse einem Plan, und zwar dem Plan Gottes. Und Gottes Plan gelingt. Durch Jesus gelingt der Plan Gottes zur Rettung der Menschen. Man sieht an vielen, vielen Stellen des Passionsberichtes, dass Jesus in jedem Augenblick hundertprozentig der Herr der Lage gewesen ist und geblieben ist. Besonderer Akzent Johannes 18, ab Vers 3. Ich lese euch das mal eben. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der hohen Priester und der Pharisäer, und sie kamen dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Und Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen: Ich bin es. Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen, und als er zu ihnen sagte: Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Und er fragte sie nochmal: Wen sucht ihr? Und sie sagten: Jesus von Nazareth. Und Jesus antwortete: Ich habe euch doch gesagt, dass ich es bin. Habt ihr gemerkt, was das für eine eigenartige Verhaftung ist? Was ist das denn für eine erbärmliche Polizeitruppe, die eine Verhaftung durchführen soll und die trotz größter Übermacht im Angesicht des zu Verhaftenden erstmal einfach zu Boden stürzt? Was ist das für eine Verhaftung? Alles in allem, Jesus wird nicht sein Leben genommen, sondern er gibt sein Leben dahin. Das ist ein sehr großer Unterschied. Es ist so, wie es in Jesaja 53, 6 und 7 steht, was wir gerade gelesen haben. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt, aber er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das man zum Schlachtopfer führt, und wie ein Schaf angesichts seiner Scherer, so tat auch er seinen Mund nicht auf. Also, der Plan Gottes gelingt. Der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Jesus gibt sein Leben dahin. Üblicherweise ist es so, dass am Karfreitag in den Kirchen die Kerze auf dem Abendmahlstisch gelöscht wird, zum Zeichen dafür, dass Jesus sein Leben dahin gibt und dass er gestorben ist für uns alle.